15. Tag, Freitag, 25. Januar 2002. Puerto Deseado, Monumento Natural Bosques Petrificados, versteinerter Wald, Puerto San Julián. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 24 Grad Celsius. Kaum spürbar. Bewölkt. An diesem Morgen stand wieder ein früher Aufbruch auf unserem Programm. Dies war noch nicht so schlimm, doch da ich am Abend mein Gepäck noch nicht gepackt hatte, musste ich unerfreulich früh aufstehen, um rechtzeitig alles verpacken zu können. Aus diesem Grunde klingelte mein Wecker schon um 5 Uhr und 45 Minuten und nachdem das unangenehme Geräusch in mein Unterbewusstsein vorgedrungen war, blieb ich nicht mehr lange liegen. Trotz der schlechten Vorbereitungen vom Vorabend schaffte ich es erfreulich schnell, mein Gepäck reisefertig vorzubereiten und so konnte ich mich ganz in Ruhe zum Frühstück begeben. Dies war mir recht, denn ich wollte das umfangreiche Frühstücksangebot dieses Hotels noch einmal ausnutzen. Auch wenn das Buffet nicht mehr so üppig war wie am Vortag, denn es schien, dass einige Dinge nur für uns bereitgestellt worden waren, konnte ich mir Toast und Orangensaft schmecken lassen. Leider merkte ich bei dem Verzehr, dass sich Magenschmerzen einstellten. So blieb mir nichts anderes übrig, als kurz vor der Abfahrt diesen Beschwerden mit einem Besuch auf der Toilette Tribut zu zollen. Nachdem wir vor 2 Nächten, nach Informationen unserer Reiseleitung, auf die längste Einbahnstraße der Welt eingebogen waren, hieß es an diesem Morgen, diese Straße wieder zurückzufahren, damit wir wieder die Fernstraße 3 unter unsere Reifen bekommen konnten, um die Fahrt in Richtung Süden fortzusetzen. Die Fahrt bis zur Fernstraße 3 nahm ganze 90 Minuten in Anspruch und ich muss gestehen, dass ich froh war, als wir schließlich die Fahrt in Richtung Süden auf unbekanntem Terrain fortsetzen konnten. Allerdings dauerte dieser Vorstoß in Richtung Ende der Welt nicht lange, denn schon allzu bald bogen wir auf eine Schotterpiste ab, die uns mehr ins Landesinnere und in einen Nationalpark bringen sollte. Bevor wir tiefer in dieses Gebiet vorstießen, teilte uns Sandra mit, dass sich die Landschaft deutlich verändern würde. Ich schaute aus dem Fenster und konnte keinerlei Veränderung feststellen. Ich sah immer noch nur die großen Weiten und ausgetrocknetes und karges Land. Während wir Kilometer um Kilometer in Richtung Nationalpark vorstießen, gab uns Sandra Informationen zur Landschaft und dem versteinerten Wald, den wir schließlich noch besuchen würden. Wie wir nun erfuhren, war dieses karge Land vor Millionen Jahren von einem dichten Regenwald überzogen. Zudem gab es Vulkane, die der Landschaft ihr Bild gaben. Es war jene Zeit vor ca. 65 Millionen Jahren, in denen es die Anden noch nicht gab. Als sich jedoch nach und nach die Anden aufzutürmen begannen, veränderte sich auch das Klima, denn die nun wachsenden Berge fingen immer mehr Regen ab und so begann das Land langsam zu veröden. Zudem sorgten heftige Vulkanausbrüche für Veränderungen und zu einer Konservierung der sterbenden Flora und Fauna. Nachdem Sandra ihre ersten Ausführungen beendet hatten, schaute ich seit geraumer Zeit wieder einmal aus dem Fenster. Wie ich nun feststellen dürfte, hatte sich die Landschaft tatsächlich verändert. Natürlich war die Gegend immer noch karg und weit, doch es gab Hügelketten zu sehen und die meisten von ihnen ähnelten Tafelbergen. Es war wirklich ein hübscher Anblick und ich fühlte mich gleich veranlasst, einen Fotostopp zu fordern. Auf dem letzten Stück in Richtung Nationalpark und versteinerten Wald erfuhren wir, wie es zu den Versteingerungen gekommen war. Wie wir schon wussten, gab es in dieser Region dichte Regenwälder und Vulkane. Im Laufe der Zeit fielen die Bäume den veränderten klimatischen Veränderungen oder auch Naturgewalten zum Opfer. Nach und nach wurden die Bäume durch Erdreich und Vulkanasche luftdicht versiegelt und verschwanden immer tiefer im Erdreich. Dort begann nun ganz langsam die Umwandlung von biologischem hin zum mineralischem Material. Im Verlaufe vieler Jahre füllten sich die Hüllräume, die durch das Verrotten des biologischen Materials entstanden, mit Kieselsäure und bildeten nach schließlich den Baum in all seinen Feinheiten und Details nach. Da Kieselsäure eigentlich farblos ist, wären die versteinerten Bäume nicht so beeindruckend, doch hatten sich durch den Regen auch andere Stoffe aus der Vulkanasche und dem Boden gelöst, die den Versteinerungen heute ihre Farbe geben und die Illusion eines echten Baumes vervollständigen. Dank der in den Jahrtausenden stattfindenden Erosion traten die Bäume langsam wieder ans Tageslicht und bieten heute dem Besucher einen grandiosen Blick in die Urgeschichte unserer Welt. Kurz bevor wir schließlich den Nationalpark mit seinen Versteinerungen erreichten, fuhren wir über eine Kuppe, von der uns ein überwältigender Blick auf eine weite Ebene geboten wurde, aus dem unübersehbar die Überreste eines einstmals majestätischen Vulkanes emporragten. Es war ein wahrlich überwältigendes Bild. Das Rangerbüro, welches Ausgangspunkt für unseren Ausflug zu den Versteinerungen bilden sollte, erreichten wir gegen Mittag. Diese Tatsache nutzten wir, vor der Erkundung ein kleines Mittagsmahl einzulegen. Heute aßen alle wohl etwas schneller, denn es gelüstete die Versteinerungen endlich in Augenschein zu nehmen. Ein kleiner Fuchs, der wohl auf den ein oder anderen abfallenden Happen hoffte, schlich um uns herum und unterhielt uns auf diese Weise auf das Vortrefflichste. Als ich mich schließlich mit Bernd auf dem Weg machte, brannte die Sonne unerbittlich vom mittäglichen Himmel. Zu allem Überfluss regte sich kaum ein Lüftchen und so wurde der Ausflug zu den Versteinerungen ein schweißtreibendes Unternehmen. Als wir die ersten Versteinerungen erreichten, staunte ich nicht schlecht, denn sie sahen wirklich wie Bäume oder Teile von Bäumen. Erst als ich sie berührte, merkte ich, dass es kein Holz war, sondern Stein. Es war eine beeindruckende Erfahrung. Ich war so begeistert, dass ich mir sehr viel Zeit beim Bestaunen der Stücke ließ. Schließlich war ich sogar der Ansicht, dass diese Versteinerungen nicht zu toppen seien. Doch als ich den höchsten Punkt des Rundweges erreichte, kannte meine Verzückung keine Grenzen mehr, denn mir wurde der Blick auf eine überwältigende Kette von Tafelbergen, das Flachland und Vulkane freigegeben. Dieses herrliche Bild veranlasste mich spontan, ein 360-Grad-Panoramabild zu machen. Unsere Fahrt setzten wir gegen 14.20 Uhr fort, was bedeutete, dass wir erst einmal wieder über die Schotterpiste, die uns hierher gebracht hatte, zurück bis zur Fernstraße 3 fahren mussten. Auch wenn dies nur rund 50 Kilometer waren, nahm diese Fahrtstrecke etwa 60 Minuten in Anspruch. Nach kurzer Fahrt auf der Fernstraße 3 legten wir einen Kaffeestopp ein. Er war uns als Halt an einem skurrilen Ort angekündigt worden. In der Tat stellte sich die La Cabana als ein uriger Schuppen heraus. Bei dieser Raststätte handelte es sich um eine kleine Hütte, wie man sie vielleicht aus mexikanischen Filmen kannte. Auch innen wirkte sie sehr zünftig. Besonders wurde dies sicherlich durch seine Holzverkleidungen an Decken und Wänden unterstrichen. Während die anderen sich den Kaffee schmecken ließen, begann Bernd aus Dresden, es gibt auch einen Bernd aus Aachen, mehr und mehr zu leiden. Es schien, als hätte er am Vorabend irgendetwas verzehrt, was ihm nicht sonderlich gut bekommen war und tatsächlich sah er immer elender aus. Auch während der Fahrt war er sehr lustlos in seinem Sitz gehangen. Auch ich fühlte mich nicht besonders gut, doch führte ich es bei mir noch immer auf den Bootsausflug zurück. Ob dies nun die Ursache war oder nicht, ich war froh, dass hier die Toilette nicht so weit weg war. Das letzte Fahrtstück bis nach Puerto San Julien dauerte noch mehr als 2 Stunden. Als wir in den Ort einfuhren, erkundigte ich mich noch, wo sich denn das nächste Internetcafé befinden würde, denn ich wollte die bisherigen Erlebnisse alsbald niederschreiben. Zudem entdeckte ich das ein oder andere, was ich mir näher ansehen wollte. Doch spielte mir mein Befinden einen Streich, oder war da vielleicht ein Fluch, der auf dem Ort lag, denn 1578 hatte Francis Drake seinen Freund Thomas Doughty köpfen lassen, der gegen ihn aufzubegehren gewagt hatte. So wie Magellan schon vor ihm an diesem Ort 2 der Meuterer hat köpfen und wehrteilen lassen, die seine Mission, eine Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean zu finden, vielleicht hätte scheitern lassen. Im Grunde war es mir aber egal. Ich zog mich lieber früh in meinen Schlafsack zurück in der Hoffnung, durch ihn meine Gesundheit schnellstmöglich wieder zurückzuerlangen.